SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin. Stillstand am Flughafen Zürich-Kloten. Die Skyguide-Fluglotsen wurden kurz aus ihrem Betriebsgebäude evakuiert. Wir fragen, gibt es da eine Sicherheitslücke? Bei der SVP Zürich steht kein Minderer als Christoph Blocher im Regen. Die Delegierten sagen Ja zu Minders-Abzocker-Initiative. Gleichberechtigung andersherum. Der Schweizer Wirtschafts-Thinktank verlangt statt Wehrpflicht Dienstpflicht, auch für Frauen und Ausländer. Und die somalischen Extremisten wollen die französische Geisel töten. Zum Konflikt in Mali und der Region auch das Tagesgespräch mit unserem Afrika-Experten Rudi Kühn. Rendezvous. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Angelique Welchli. Sie hat die Nachrichten.
Am Flughafen Zürich ist am Morgen das Gebäude der Flugsicherung Skyguide evakuiert worden. Grund war ein technischer Alarm, der ausgelöst worden war. Die Evakuierung hatte Auswirkungen auf den Flugverkehr. Während rund einer Viertelstunde konnten in Zürich keine Flugzeuge starten und landen, was zu Verspätungen führte. Laut einer Flughafensprecherin handelte es sich um eine Ausnahmesituation, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen sei. Der Bundesrat ist weiterhin gegen die Mindestlohninitiative. Er hat seinen Entscheid vom vergangenen Juli bekräftigt und die entsprechende Botschaft verabschiedet. So ist der Bundesrat der Meinung, dass ein gesetzlicher Mindestlohn den Arbeitsmarkt gefährden und Arbeitsplätze bedrohen könnte. Er verzichtet auch auf einen Gegenvorschlag. Die Mindestlohninitiative des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds verlangt unter anderem einen gesetzlichen Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde. Die liberale Denkfabrik Avenir Suisse schlägt vor, die Wehrpflicht in der Schweiz durch einen allgemeinen Bürgerdienst zu ersetzen. Dieser würde für Frauen und Männer gleichermaßen gelten, aber auch für niedergelassene Ausländer. Diese Forderung ist Teil eines Buches von Avenir Suisse, das heute in Zürich vorgestellt wurde. Insgesamt bietet das Buch 44 Ideen zu 12 Bereichen aus der Politik. Die Denkfabrik erhofft sich eine breite und offene Debatte über die gemachten Vorschläge. In Mali hat die französische Armee offiziell den Start ihrer Bodenoffensive erklärt. Der Verteidigungsminister Frankreichs, Jean-Yves Le Drian, bestätigte Medienberichte, wonach Bodentruppen in den Norden vorrückten. Ein Armeesprecher sagte, die Soldaten würden in den nächsten Stunden auf die Rebellen treffen. Eines der Ziele dürfte laut Beobachtern die Stadt Diabali sein. Die französische Armee hatte die Rebellen dort bisher aus der Luft angegriffen. Verteidigungsminister Le Drian machte deutlich, dass er sich auf einen langen und schwierigen Einsatz einstelle. Nach der missglückten Befreiungsaktion in Somalia soll die französische Geisel getötet werden. Das teilt die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz mit. Der französische Agent habe die Befreiungsaktion überlebt und solle nun enthauptet werden. Frankreich geht aber davon aus, dass der Mann nicht mehr am Leben ist. Bei der Aktion zu seiner Befreiung starben vermutlich 2 französische Soldaten. Im GOMS haben die Gegner der geplanten überirdischen Hochspannungsleitung einen Teilsieg errungen. Sie erreichten vor Bundesverwaltungsgericht, dass das Bundesamt für Energie prüfen muss, ob die Leitung zwischen Bitsch und Ulrichen im Boden verlegt werden kann. Zahlreiche Gemeinden und Privatpersonen hatten gegen den Bau einer Freileitung Beschwerde eingereicht. Das Bundesamt für Energie kann das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts noch ans Bundesgericht weiterziehen. Die Gommaleitung ist Teil der Ost-West-Hochspannungsverbindung zwischen dem Tessin und dem Genfersee. Im Zentrum von London ist ein Helikopter abgestürzt. Dabei sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich wahrscheinlich um die Besatzung der Maschine. 9 weitere Menschen wurden verletzt, die meisten aber nur leicht. Der Helikopter sei bei schlechter Sicht gegen einen Baukran geflogen und abgestürzt. Augenzeugen berichten von Autos, die am Unfallort Feuer gefangen hätten. Die Krise auf dem europäischen Automarkt hat sich weiter verschärft. Im vergangenen Jahr sanken die Autoverkäufe um 8,2% auf rund 12 Millionen Fahrzeuge. Damit war 2012 das schlechteste Jahr seit 1995, wie der Europäische Verband der Autobranche mitteilt. In der ägyptischen Hafenstadt Alexandria ist ein 10-stöckiges Wohnhaus eingestürzt. Die Helfer fanden nach Angaben der Agentur DPA bislang 5 Leichen und 8 Verletzte. Es wird befürchtet, dass unter den Trümmern noch bis zu 60 Menschen begraben sind. Das Gebäude war am frühen Morgen eingestürzt, als die meisten Bewohner noch schliefen. Das Haus soll erst vor 5 Jahren gebaut worden sein. In Ägypten stürzen immer wieder Häuser ein, oft werden die Bauvorschriften nicht eingehalten.
Sie hören Rendezvous. So geht es weiter. Ein Fehlalarm genügt, um den Flugverkehr in Zürich lahmzulegen. Wir fragen, wie empfindlich, wie verletzlich ist die Flugsicherung in Kloten? Nach dem Ja zur Abzockerinitiative bei der Zürcher SVP fragen wir nach, auch bei Parteipräsident Toni Brunner.
Der Entscheid der Zürcher SVP zeigt, das Rennen für die Schweizerische Delegiertenversammlung ist völlig offen. Für Spannung ist gesorgt.
Dienstpflicht auch für Frauen statt Wehrpflicht nur für Männer. Wie kommt die Idee an, gerade auch bei Frauen?
Ich denke, gerade aus Gleichstellungsoptik ist es ein Irrglaube, wenn man meint, dass wenn die Frauen nun neu auch dienstpflichtig sind, dass man da einen Schritt weiterkommt in der Gleichstellung.
Findet Nationalrätin Evi Allemann. Die Angst der Liberalen vor den Orthodoxen. Wir berichten über Israel vor den Parlamentswahlen. Und im Tagesgespräch berichten wir über Mali, von der Vorzeigedemokratie zum Kampfgrund für Islamisten, Andersgläubige und die ehemaligen Kolonialherren, die Franzosen. Die Zusammenhänge zeigen wir auf mit unserem früheren Afrika-Korrespondenten Rudi Küng. Und nun weiter zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.268 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,76 gehandelt und der Dollar zu 92,91 Rappen. Das Wetter heute bleibt es im Osten und im Süden meist bewölkt. Gelegentlich fällt etwas Schnee. Im Westen lockert die Wolkendecke zeitweise auf, es bleibt kalt. Im Norden maximal minus 1 Grad, im Süden steigt die Temperatur auf plus 5 Grad. Am Donnerstag schneit es im Norden erneut, im Tessin gibt es mit Nordföhn im Laufe des Tages sonnige Abschnitte. Der Freitag ist im Mittelland grau, in den Alpen und im Süden wird es ziemlich sonnig. Die Temperatur liegt im Norden bei minus 3, im Süden bei plus 6 Grad.
Das Ereignis selbst war klein. Ein Fehlalarm bei der Flugsicherung Skyguides beim Flughafen Zürich-Kloten. Die Folgen waren größer. Das Gebäude wurde evakuiert, die Fluglotsen mussten ihre Arbeit unterbrechen. Die Folge: 20 Minuten keine Starts und keine Landungen. Wie kann das möglich sein, dass selbst eine Bagatelle den Flugverkehr über Zürich lahmlegen kann? Darüber habe ich mit Roger Cabarel gesprochen, dem Leiter der Kommunikation bei Skyguide. Als erstes fragte ich ihn, wenn Fluglotsen evakuiert werden müssen, was macht Skyguide dann als erstes?
Im Falle einer Evakuation werden die Flieger, die sich im Überflug befinden, an die Nachbarzentren weitergegeben. Die Flugzeuge, die sich im Anflug befinden, werden den Tower weitergegeben, von wo aus sie zur Landung begleitet werden können. Und die Flugzeuge, die zum Start bereitstehen, werden zurückgehalten und müssen am Boden warten, bis die Kontrolle wieder aufgenommen werden kann.
Und die anderen Fluglotsen in den anderen Gebieten, zum Beispiel München, zum Beispiel in Italien, die können dann eigentlich problemlos diesen Mehraufwand, diese Mehrkontrolle übernehmen?
Der Flugverkehr in Europa wird zentral gesteuert von Brüssel aus und es ist diese Verkehrsflusszentrale in Brüssel, die dann den Verkehr, der anfällt, umverteilt auf die anderen Verkehrskontrollzentren und dafür schaut, dass diese diesen Verkehr bewältigen können.
Wie sensibel ist denn dieses Gebäude in Dübendorf grundsätzlich? Also man könnte jetzt sogar sagen, dass schon eine Bombendrohung größere Behinderungen und Probleme am Flughafen Zürich-Kloten auslösen könnte.
Das Flugsicherungszentrum der Skyguard in Dübendorf ist ein Hochsicherheitstrakt. Es ist entsprechend schwierig, in die Räumlichkeiten hereinzukommen. Es ist auch entsprechend überwacht mit technischen Anlagen. Es ist so, dass in diesem Fall nicht eine Drohung oder ein äußeres Element den Alarm ausgelöst hat, sondern eine technische Fehlfunktion des Evakuationssystems selber. Also die Evakuation hat sich sozusagen verselbstständigt und eine Lähmung des Gebäudes angeordnet.
Wird SkyGuide nach diesem heutigen Vorfall prüfen, ob es in irgendeiner Weise eine Sicherheitslücke gibt am Flughafen Zürich-Kloten, und zwar nicht in Bezug auf die Sicherheit von Flugzeugen, die über den Flughafen fliegen, sondern in Bezug auf die Funktionsfähigkeit des Flughafens Zürich-Kloten?
Die Funktionsfähigkeit des Flughafens Zürich-Kloten sowie des oberen Luftraums ist bei unseren Prozeduren jederzeit sichergestellt. Das hat sich hier wiederum erwiesen, dass diese Prozeduren greifen und funktionieren. Der Flugverkehr war in keinem Moment gefährdet. Es ist so, dass wir jetzt den technischen Gründen dieses Fehlalarms auf die Spur gehen müssen, damit solche Zwischenfälle in Zukunft ausgeschlossen werden können.
Sagt Roger Cabarel, der Leiter Kommunikation bei SkyGuide. Rendezvous 20 Minuten vor 1. Da wollen sie nicht mehr folgen. Ausgerechnet die Männer und Frauen der Zürcher SVP stellen sich quer gegen ihren Chefstrategen Christoph Blocher. Sie haben ein Ja zur Abzocker-Initiative beschlossen und brüskieren damit ihre Parteioberen und die SVP-Bundeshausfraktion. Die SVP im Clinch zwischen Wirtschafts- und Volksnähe und wie Parteipräsident Toni Brunner damit umgeht, Elmar Plotzer.
Es ist ein seltenes Ereignis. Die Mehrheit der Zürcher SVP-Delegierten stellt sich gegen ihren Übervater Christoph Blocher. Blocher selber war zwar gestern Abend nicht an der Versammlung, aber er bekämpft die Abzockerinitiative schon seit Wochen und Monaten. Und trotzdem hat die SVP Zürich die Ja-Parole gefasst. Das sei bemerkenswert, findet Politologe Georg Lutz.
Christoph Blocher bekommt normalerweise seinen Willen in der Partei, gerade auch in der Zürcher Sektion der SVP. Es war zwar knapp, es hat aber doch die Gespaltenheit der Partei gezeigt.
Endlich etwas gegen Manager zu unternehmen, die zu hohe Boni kassieren. Dieser Wunsch war gestern Abend bei vielen SVP-Delegierten deutlich zu spüren. Und sie hoffen, dass nach einem Erfolg der Initiative die Aktionäre solche Abzockermanager an die Kandare nehmen werden.
Wenn eine Partei solches unverantwortliches Handeln von der Klasspolitik und der Abzockermanager ablehnen muss, dann sind es wir von der SVP. Nur mit einem Ja bleiben wir glaubwürdig und vertreten weiterhin die Werte, die unser Land stark gemacht haben.
Zur gestrigen Parolenfassung wollte Christoph Blocher heute gegenüber Radio SRF keine Stellung nehmen. Dafür versucht der Schweizer SVP-Präsident Toni Brunner, die Wogen zu glätten. Es sei verständlich, dass es an der SVP-Basis viele Sympathien für die Abzocker-Initiative gebe.
Es ist ein Thema, das vor allem auch das Bauchgefühl der Leute anspricht. Man hat eben diese schlechten Beispiele, als einige wenige, aber exzessive Boni bezogen haben, vorausgegangen sind und hier ja den Weg geebnet haben, dass hier politischen Widerstand gekommen ist. Das ist auch ein natürlicher Prozess.
Eigentlich sei man sich in der SVP ja einig, dass man etwas gegen Abzocker tun müsse, sagt Toni Brunner. Es sei aber fraglich, ob diese Initiative wirklich der richtige Weg sei. Allerdings räumt Toni Brunner ein, es könnte durchaus passieren, dass Ende Monat auch die nationalen SVP-Delegierten die Ja-Parole fassen werden.
Der Entscheid der Zürcher SVP zeigt, das Rennen für die Schweizerische Delegiertenversammlung ist völlig offen, für Spannung ist gesorgt.
Die führenden Köpfe der SVP, die großmehrheitlich gegen die Abzocker-Initiative sind, stecken in einem Dilemma. Einerseits will die SVP nämlich eine betont wirtschaftsfreundliche Partei sein, andererseits aber auch die Wut der kleinen Leute und der Bürzer repräsentieren. Bei der Abzocker-Initiative sei dieser Spagat aber nicht möglich, sagt dazu der Politologe Georg Lutz.
Man musste sich entscheiden, will man gegen die Wirtschaft antreten oder gegen Teile der Parteibasis.
Für Spannungen sorgt die Initiative im Übrigen nicht nur in der SVP, sondern auch bei der Linken. Dort sind die meisten SP-Politiker für die Initiative, die Gewerkschaften sind aber skeptisch bis ablehnend. Und auch bei der CVP ist die Parolenfassung noch offen. Der Abzocker-Initiative ist es offensichtlich gelungen, das Links-Rechts-Schema zu durchbrechen.
Kein Zwang mehr für junge Schweizer, Militärdienst zu leisten. Dafür eine Verpflichtung für alle, einen Dienst an der Gemeinschaft zu leisten, sei es in der Armee, im Bevölkerungsschutz oder in Altersheimen. Und mit allen sind wirklich alle gemeint, auch Frauen und Ausländer. Dieser Vorschlag kommt von einer eher überraschenden Seite, von der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Suisse. Roland Wermelinger.
Avenir Suisse bezeichnet es selbst als eine Idee für übermorgen. Mit gutem Grund. Schließlich versenkte die bürgerliche Mehrheit des Parlaments erst kürzlich die XOA-Initiative zur Abschaffung der Militärdienstpflicht deutlich. Für die ebenfalls bürgerlich geprägte Denkfabrik ist das Thema trotzdem zu wichtig, als dass man nicht darüber nachdenken sollte. Avenir Suisse-Projektleiter Patrick Schellenbauer.
Einer der wichtigsten Ausflüsse des Milizprinzips in der Schweiz ist die Bürgerarmee, ist die Milizarmee. Wir sehen aber, dass diese Idee gerade in der Verteidigung zunehmend an Glaubwürdigkeit verliert.
Anders als die XOA schlägt Avenir Suisse vor, die Wehrpflicht nicht einfach abzuschaffen, sondern durch eine allgemeine Dienstpflicht zu ersetzen. Frauen und Männer sollen zwischen dem 20. und 45. Altersjahr Dienst leisten. Wer möchte in der Armee, wahlweise aber auch zivil, zum Beispiel in der Pflege. So könnte das in der Schweiz so hochgehaltene Milizprinzip, also dass die Bürger den Staat ausmachen und nicht umgekehrt, in ein neues Zeitalter gerettet werden.
Es wäre für die Glaubwürdigkeit des Milizprinzips aber wichtig, dass man das auch gestandene, sagen wir Familienväter und Mütter, Berufstätige, schon ein bisschen arriviertere Leute wieder mehr Milizarbeit leisten würden.
Stellt sich die Frage, wo erwerbstätige Frauen und Männer heutzutage noch die Zeit hernehmen, neben Beruf und Familie auch noch Dienst zu leisten. Avenir Suisse denkt deshalb an kurze, dafür häufige Einsätze. Aber wo? Pflegefachleute winkten schon ab, als vor einem Jahr die Dienstpflicht für Frauen diskutiert wurde. Es gäbe gar keinen Bedarf an Hilfspflegern, sondern vielmehr an qualifiziertem Personal. Die Einsatzmöglichkeiten seien tatsächlich noch zu studieren, weicht Avenir Suisse-Mann Schellenbauer aus. Zivilen Dienst sollen auch niedergelassene Ausländer leisten müssen, schlägt Avenir Suisse weiter vor. Das sei fair gegenüber den Schweizern und verbessere erst noch ihre Integration.
Roland Wermelinger. Für Avenir Suisse ist die Wehrpflicht für Männer also Vergangenheit. Zukunft wäre eine allgemeine Dienstpflicht für wirklich alle. Diese Idee kommt in Bundesbern schlecht an, weiss Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Ein vierfaches Nein-Danke erntet Avenir Suisse bei Sicherheitspolitikerinnen und Sicherheitspolitikern von rechts bis links. Die Armee habe heute schon riesige Überbestände, da dürfe die Dienstpflicht nicht ausgeweitet werden, sagt SP-Nationalrätin Evi Allemann.
Wenn wir nun die Rekrutierung noch ausdehnen auf weitere Bevölkerungsgruppen, verschärft sich die Problematik nur noch.
Die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht wurde im Bundeshaus schon früher diskutiert und abgelehnt. Sie ausgerechnet jetzt aufzuwärmen sei falsch. Das helfe nur der Gruppe Schweiz ohne Armee, die die Wehrpflicht grundsätzlich abschaffen wolle, fürchtet Jakob Büchler von der CVP.
Die XOA will ja mit der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht nicht nur die Wehrpflicht abschaffen, sie will die Armee abschaffen, aber die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht ist ein Teil der Armeeabschaffung und das muss man einfach wissen.
Das sieht der grüne Nationalrat Geri Müller anders. Er unterstützt die Initiative zwar, die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ist von einzelnen Grünen auch befürwortet worden, die Mehrheit aber lehnt sie ab, denn sie sei nicht durchsetzbar.
Das erinnert an die Zwangsarbeit aus den 30er, 40er, 50er Jahre und das wurde dann verboten. Man kann sich über das Verbot hinwegsetzen natürlich, aber das kann nicht das sein, was eine liberale Gesellschaft bis jetzt erreicht hat.
Und bereits heute würde quasi gratis in Milliardenhöhe Freiwilligenarbeit geleistet, mehrheitlich von Frauen. Frauen jetzt zusätzlich einzubinden sei seltsam, sie würden es ja schon machen, betont Geri Müller. Und Evi Allemann ergänzt, wenn Dienstpflichtige in der Pflege oder in Hilfsdiensten eingesetzt würden, würde das niederschwellige Arbeit konkurrenzieren. Ein Problem für schlechter ausgebildete Menschen, denn das heisse...
Das ist noch viel schwieriger, wird gerade für Frauen mit einem kleinen Bildungsrucksack in Zukunft eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu haben.
Avenir Suisse argumentiert damit, dass die allgemeine Dienstpflicht das Milizsystem stärke. Aber für SVP-Sicherheitspolitiker Roland Bohrer ist es das Gegenteil. Eine Aushöhlung des Prinzips der Milizarmee.
Es schwächt vor allem auch die Wehrhaftigkeit unseres Landes.
Und er wundert sich, was? Niedergelassene Ausländer sollen Dienst leisten, also auch Bank- oder Pharmachefs der Teppichetage?
Wer sowas vorschlägt, macht sich eigentlich lächerlich und das ist bar jegliche Realität.
Denken sei erlaubt, die Sache zu Ende denken aber besser, so der Grundton aus dem Bundeshaus zu der Idee von Avenir Suisse.
Während in der USA viele noch am Diskutieren sind über Waffenbesitz und Waffengewalt, hat der Bundesstaat New York bereits gehandelt. New Yorks Parlament hat am Abend ein schärferes Waffengesetz beschlossen, genauer das schärfste Waffengesetz der USA. Der Bundesstaat reagiert damit auf den Massenmord in der Schule vom nahen Newtown vor einem Monat. 27 Menschen, die meisten davon Schüler, kamen dabei um. New York hat in sein Gesetz einen neuen, einen besonderen Aspekt aufgenommen. Ärztinnen und Ärzte bekommen mehr Verantwortung. Thomas Schmidt von der ARD berichtet.
Die Volksvertreter im US-Bundesstaat New York handelten schneller, als es viele für möglich gehalten hätten. Aber nachdem selbst rechte Republikaner erkannt hatten, dass nach der Tragödie von Newtown eine Reform der Waffengesetze kaum aufzuhalten sein würde, gab es auch von Seiten der Opposition im Regionalparlament von Albany schließlich deutliche Unterstützung für den Vorstoß des demokratischen Gouverneurs Andrew Cuomo. Der konnte am späten Abend vor der Presse einen klaren Erfolg vermelden.
I am proud to be part of this government. Not just because New York has the first bill, but because New York has the best bill.
Er sei stolz, dieser Regierung anzugehören, so Cuomo, nicht nur weil New York das erste, sondern das beste Waffengesetz habe. Die neue Fassung sieht vor, dass auch private Verkäufe von Sturmgewehren gemeldet und damit registriert werden müssen. Es verbietet den Internethandel mit diesen Waffen und beschränkt die Größe der Magazine auf eine Kapazität von höchstens 7 Schuss. Aber im Mittelpunkt der Neufassung steht die Verpflichtung von Ärzten und medizinischem Fachpersonal, dem Staat Patienten zu melden, von denen eine Gefahr für sich selbst oder andere ausgehen könnte. Sollten diese Patienten Waffen besitzen, können diese von der Polizei beschlagnahmt werden. Psychiater wie der Columbia-Professor Dr. Paul Applebaum sehen das eher kritisch. Menschen mit Problemen könnten dadurch von einer Therapie abgeschreckt werden. Patienten werden sich der Behandlung entziehen oder sie erzählen dem Arzt nicht, was wirklich in ihnen vorgeht, weil sie fürchten, dass der Staat dann Konsequenzen gegen sie ergreift. Nach dem neuen Gesetz dürfen jene, die schon im Besitz eines der nun verbotenen Sturmgewehre sind, diese Waffen behalten, müssen sie aber anmelden und sich bei der Polizei registrieren lassen. Das ist ein Grund, warum der republikanische Abgeordnete Greg Ball letztendlich doch nicht für das Gesetz gestimmt hat.
What we did do is create an entire new category.
Mit dem Gesetz schaffen wir eine völlig neue Kategorie von illegalen Waffen. Waffen, die bis jetzt legal waren. Damit machen wir rechtschaffende Bürger, die eine solche Waffe besitzen, zu Kriminellen.
And thereby turning law-abiding gun owners into criminals in this state.
In den Reihen der Republikaner musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit Meinungen wie die von Ball in der Minderzahl blieben. Was die zügige Verabschiedung dieses nun schärfsten Waffengesetzes in den USA letztendlich aber dann doch möglich gemacht hat, war weniger politisches Geschick als der immense Druck der Öffentlichkeit. Abgeordneten beider Parteien war in den letzten Tagen in ihren Wahlkreisen sehr klar gemacht worden, dass die Bürger Taten sehen wollen, und zwar entschlossen und schnell.
Ernst macht aber auch US-Präsident Barack Obama. Er will noch heute einen umfassenden Maßnahmenkatalog präsentieren im Kampf gegen Waffengewalt. Die Probleme mit dem Dreamliner gehen weiter, dem brandneuen Verkehrsflugzeug von Boeing. Ein Dreamliner musste heute in Japan den Flug abbrechen, offenbar wegen Rauch im Cockpit. Darauf haben zwei japanische Fluggesellschaften ihre 24 Dreamliner vorläufig aus dem Verkehr gezogen, nach Treibstofflecks, einem Batteriebrand und einem Spalt im Cockpitfenster in den vergangenen Wochen. Andrea Christen hat den Aviatik-Experten Sepp Moser gefragt, ob eine solche Pannenserie bei der Einführung einer neuen Maschine normal sei.
Es ist normal, dass bei der Einführung eines neuen Flugzeugtyps Pannen auftreten. Jedes komplexe technische Gerät hat eine Pubertätsphase und da läuft nicht alles rund. In diese Kategorie der normalen Pannen gehört ein Teil dessen, was jetzt mit der 787 passiert ist in der letzten Zeit, aber sicher nicht alles. Und die Sache mit diesen Batterien, die die Tendenz haben, Feuer zu fangen, das ist wirklich beunruhigend. Das ist aber im Prinzip nicht ein Problem dieses Flugzeugtyps, sondern ein Problem der Lithium-Ionen-Batterien.
Also hat Boeing auf den falschen Typ Batterien gesetzt bei der Einführung dieses Flugzeugs?
Nein, Boeing hat nicht auf den falschen Typ Batterien gesetzt, weil es gibt keine anderen. Airbus hat auch solche Batterien. Das Spezielle am Boeing-Flugzeug des Typ 787 ist nur, dass dieses Flugzeug im Unterschied zu allen anderen Verkehrsflugzeugen sehr viele Systeme elektrisch betreibt, die bei anderen Flugzeugen nicht elektrisch betrieben sind, sondern mit Hydraulik oder mit Luftdruck. Der Entscheid auf mehr elektrische Technik zu setzen, zulasten veralteter anderer Technik, die eben auch schwerer ist und auch pannenanfällig, das ist grundsätzlich schon richtig. Das Problem ist nur, dass man heute eben mehr solche Batterietechnologie braucht in diesem Flugzeug als in vergleichbaren anderen Flugzeugen. Und daher ist die Anfälligkeit auf diese Schwäche größer.
Auch das Konkurrenzprodukt des Dreamliners, der A380 von Airbus, hatte zu Beginn ja Kinderkrankheiten. Ist das, was jetzt mit dem Dreamliner geschieht, vergleichbar mit der A380-Einführung?
Nein, in keiner Weise. Die Probleme der A380 waren absolut hausgemacht. Das Flugzeug hat seine Produzenten, seine Konstrukteure, seine Hersteller überfordert. So kann man es sagen. Im Falle der 787, die wir jetzt haben, und wenn wir nur einmal von diesen elektrischen Problemen reden, ist das eigentlich kein Problem des Flugzeuges, sondern ein Problem der Batterietechnologie. Es ist also grundsätzlicherer Natur und trifft nicht nur die Flugzeugindustrie, sondern alle.
Es ist 1:04. Israel ist in mancher Hinsicht ein gespaltenes Land. Einer der tiefen Gräben verläuft zwischen liberalen Israeli und der wachsenden Gemeinde der Strenggläubigen. Die Strenggläubigen genießen viele Privilegien und wollen der Gesellschaft noch stärker ihren Stempel aufdrücken. Das wiederum bringt die Liberalen in Rage. Dieser religiöse Graben wird jetzt besonders deutlich vor der israelischen Parlamentswahl nächste Woche. Philipp Scholkmann auf Spurensuche in Jerusalem.
Schabbes, Schabbes, Schabbat, Schabbat, skandiert die Menge. Zwei Polizisten haben alle Hände voll zu tun, um die schwarzen Gestalten von der Durchgangsstraße abzudrängen. Es wird gestoßen und gezerrt. Samstag für Samstag wiederholt sich die Szene. Eine Gruppe von Knaben und Männern mit großen Hüten und langen schwarzen Mänteln, wie sie im 18. Jahrhundert im ländlichen Polen getragen wurden, im ideologischen Kampf mit den Autofahrern, die die Durchgangsstraße benutzen wollen.
Die 16-jährige Odell aus dem ultraorthodoxen Quartier Mia Shearim kann dem Protest der Frommen nur beipflichten.
Am Schabbat muss nun mal Ruhe herrschen. Die Autofahrer lästern Gott, wenn sie den Tag nicht der Einkehr und dem Gebet widmen, sagt sie. Im Büro von Laura Wharton im Rathaus von Jerusalem, einen Steinwurf entfernt, stapeln sich die Dossiers zu dem Thema. Der Parlamentarierin von der linken Meretz-Partei geht es nicht ums Auto, sondern ums Prinzip. Soll es in Israel Zonen geben, in denen nicht der Staat, sondern Gott allein Recht spricht? Das kann ja wohl nicht sein, sagt sie. Die Autos am Schabbat sind dabei aus Sicht der Meretz-Abgeordneten noch das geringste Problem.
And we had great problems on holidays where the ultra-orthodox decided that there are too many people in the street, to make it easier, they decided that women should not be allowed to walk on certain streets.
Radikale unter den Ultra-Orthodoxen haben versucht, Frauen das Spazieren in gewissen Straßen zu verbieten oder geschlechtergetrennte Buslinien zu erzwingen. Letzteres gelang ihnen sogar in Einzelfällen, sehr zur Empörung der liberalen Mehrheit im Land. Außerdem trachten die Ultraorthodoxen danach, ihr Leben möglichst ganz den religiösen Studien zu widmen. Dafür gibt es Yeshivot, religiöse Schulen, die vom Staat wie öffentliche Schulen finanziert werden, sagt Wharton. Schulen, in denen die Kinder alles über strenge Religionspraxis, aber kaum etwas für ein späteres Berufsleben lernen.
They tend not to work. They don't serve in the army. And since they don't work, don't serve in the army, tend to have a lot of children, they tend to be poor and therefore not pay taxes, not participate in a lot of the responsibilities of your average citizen.
Viele der Erwachsenen sind arbeitslos, gehen nicht ins Militär und schlagen sich mit ihren 8-10 Kindern der Armutsgrenze entlang durchs Leben auf Kosten der Allgemeinheit, sagt Laura Wharton. Noch in den 80er Jahren machten die Haredi, die Ultraorthodoxen, vielleicht 3% der Bevölkerung aus. Heute sind sie schon 10%. Und unter Jerusalems Schulanfängern stellen die Haredi bereits die Mehrheit. So kann das nicht weitergehen, sagt die Meretz-Abgeordnete im Rathaus von Jerusalem. Und sie ist sich mit vielen in Israel einig, die Kraftprobe mit den ultraorthodoxen Parteien wird eines der großen Themen in der nächsten Legislatur. Asher Mishali im selben Rathaus stellt sich schon mal darauf ein. Er vertritt die Schass-Partei, eine der wichtigen politischen Stimmen im Lager der Ultraorthodoxen. In der Vergangenheit hat seine Partei stets geschickt taktiert und auch mal die politische Koalition gewechselt, um ihrer Klientel ihre Vorteile zu sichern. Das Powerplay aber ist schwieriger geworden und der Diskurs von Schass wird entsprechend geschmeidiger. Den Vorwurf, dass die Haredi den anderen nur auf der Tasche liegen, weist Asher Mishali zwar als weltliche Demagogie zurück. Doch dass die Ultraorthodoxen bessere Qualifikationen fürs Berufsleben finden müssen, dass sie Militärdienst leisten sollen, ist neuerdings auch dem Schass-Vertreter ein Anliegen. Sogar gegen geschlechtergetrennte Busse will Schass sich einsetzen. Alles brauche einfach seine Zeit. Man könne die Haredi-Gemeinschaft nicht brüskieren. Freilich, längst nicht alle Vertreter der Ultraorthodoxen sind zu Kompromissen bereit. Und gerade bedingungslos mag sich auch Mishali nicht der weltlichen Ordnung unterwerfen. Was sind Weisungen und Gerichtsentscheide eines noch nicht hundertjährigen Staats gegenüber tausendjährigen Geboten? Die Politik ändert sich, Gottes Gesetz aber bleibt, sagt der Schass-Vertreter in Jerusalem und lächelt dabei sanft.
Der Bericht von Philipp Scholkmann. Eins nach eins, höchste Zeit fürs Tagesgespräch über Mali mit unserem Afrika-Korrespondenten Rudi Küng nach den Schlagzeilen des Mittags mit Angelique Welchli.
Wegen eines technischen Alarms hat am Morgen die Flugsicherung SkyGuide ihr Betriebsgebäude in Dübendorf evakuiert. Während rund einer Viertelstunde konnten in Zürich keine Flugzeuge starten und landen, was zu Verspätungen führte. Der Bundesrat ist weiterhin gegen die Mindestlohninitiative und verzichtet auch auf einen Gegenvorschlag. Befürchtet, die Initiative könnte den Arbeitsmarkt gefährden und Arbeitsplätze bedrohen. Die Initiative verlangt unter anderem einen gesetzlichen Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde. Die liberale Denkfabrik Avenir Suisse möchte die Wehrpflicht in der Schweiz durch einen allgemeinen Bürgerdienst ersetzen. Er schlägt vor, dass diese sowohl für Frauen als auch für Männer gelten würde und auch für niedergelassene Ausländer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.